SWR 2 Forum.
Sachsen-Anhalt hat gewählt. Was bedeutet das Ergebnis? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Bis zum Wahltag lieferten sich CDU und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle anderen Parteien kämpften tapfer um den dritten Platz. Dann gewann die CDU haushoch, die AfD verlor nur leicht. Für Linke und SPD gab es einen neuen Negativrekord. Die Grünen profitierten überhaupt nicht vom momentanen Höhenflug der Partei. Und die FDP ist wieder im Landtag. Wie geht es jetzt weiter und welche Signale sendet Sachsen-Anhalt an den Bund, wo Schwarz, Rot und Grün miteinander um die Kanzlerschaft konkurrieren? Darüber diskutieren hier im SWR 2 Forum Nadine Lindner, sie ist Korrespondentin des Deutschlandradios, David Begrich vom Verein Miteinander, Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt, und Professor Dr. Hans Vorländer, er ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Rainer Haseloff wird als knorriger Wittenberger bezeichnet. Martin Luther, der Reformator, hat einmal über die Wittenberger gesagt, sie lebten am Rande der Zivilisation. Sachsen-Anhalt zieht alle 5 Jahre die Aufmerksamkeit auf sich. Nach der Wahl wird es wieder ruhig. Herr Vorländer, darf man Sachsen-Anhalt jetzt wieder 5 Jahre lang vergessen oder sollte man vor der Bundestagswahl täglich an Sachsen-Anhalt denken?
Nein, ich glaube, dass wir alle nicht täglich wieder an Sachsen-Anhalt denken. Insofern ist Sachsen-Anhalt im Augenblick in unserem Fokus, weil es die letzte Wahl vor der Bundestagswahl war und weil sich die einen oder anderen noch Aufschlüsse erhofften auf mögliche Entwicklungen oder Ausgänge der Bundestagswahl. Und da gibt es sicherlich die einen oder anderen Zeichen, aber man sollte es nicht wirklich überbewerten. Ganz abgesehen davon ist Sachsen-Anhalt natürlich ein hochinteressantes Land, weil es viele der Verwerfungen, die es in Ostdeutschland gibt, aber auch in anderen Gesellschaften, sehr stark abbildet. Man kann dort viel sehen, ein etwas ländlicher, deindustrialisierter Süden mit hohen Transformationskosten vom Bergbau hin in vielleicht eine Dienstleistungsgesellschaft und eine auch nur begrenzte urbane Bevölkerung, beispielsweise Ergebnis der Grünen, die eben nicht so stark haben die Wahl bestreiten können, wie das vielleicht woanders in eher städtischen Milieus ist. Also wir sehen eine Menge an Spannungen und dennoch, die CDU hat sicherlich überraschend hoch die AfD abgehängt. Und was uns dort natürlich auch vielleicht einen Wink auf den Bund gibt, ist die hohe Bedeutung von Personen in der Politik. Das ist immer so, aber in den gegenwärtigen Entwicklungen, auch politischen Entwicklungen, scheinen Persönlichkeiten noch mal eine ganz besondere Bedeutung zu haben. Und da müsste man schauen, ob Herr Laschet, um bei der CDU zu bleiben, genau dieses Besondere verkörpert, was Herr Haseloff hatte. Ich wollte nicht von Charisma reden, aber ein bisschen was hat natürlich Haseloff auch an Charisma entwickelt.
Wenige Tage vor dem Wahlsonntag, Herr Begrich, da haben Demoskopen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Union und AfD vorausgesagt. Die Zahlen für die CDU wiesen nach unten, die der AfD nach oben. Und das kam ganz anders. Gegen alle Prognosen siegte die CDU haushoch und die AfD verlor. Zwar nicht kellertief, aber doch ein bisschen. Sind die Wähler in Sachsen-Anhalt so etwas wie unberechenbare Demokraten?
Die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt sind traditionell seit der Wiedervereinigung volatil. Wir hatten immer
so sprunghaft, möchte ich sagen.
Genau, also wir hatten immer einen Ausschlag, den auch die Institute nicht auf dem Schirm hatten. Ich will noch mal daran erinnern, wir hatten mal plötzlich scheinbar wie aus dem Nichts 13% für die FDP. Wir hatten mal scheinbar wie aus dem Nichts 12,8% für die DVU und so weiter. Also das hat in Sachsen-Anhalt Tradition. Es gibt eine lang zurückreichende Diskontinuität der politischen Entwicklung, die sicher mit den Faktoren zu tun hat, die Herr Professor Vorländer jetzt schon angesprochen hat und die ich noch mal um einen Faktor ergänzen möchte, nämlich die Frage der Landesidentität. Die Sachsen waren immer die Sachsen, auch zu Zeiten der DDR, als sie aufgeteilt waren in verschiedene Bezirke. Die Thüringer haben sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch als Thüringer verstanden. Sachsen-Anhalt ist ein Land, das es so zuvor nicht gab, setzt sich zusammen aus der alten preußischen Provinz Sachsen und der ländlichen Region Anhalt, was dazu führt, dass Menschen, die im Norden Sachsen-Anhalts in der Altmark leben, sich vielleicht fragen, was verbindet uns denn mit denen in Naumburg, also dort, wo der berühmte Dom steht und das Weltkulturerbe, alle 2 Meter ein Weltkulturerbestätte steht. Das ist die Landesgeschichte seit 1990 begleitende Fragestellung der Landesidentität und die Bevölkerung auch zusammenhaltenden Narrative der Kultur und der Zeitgeschichte.
Alles nicht ganz unvertraut für uns hier im Südwesten, die Badener und die Schwaben, die haben auch so ihre Probleme. Frau Lindner, es gibt 2 Parteien, die nehmen für sich in Anspruch, über besondere Kompetenzen für den Osten Deutschlands zu verfügen. Doch die Linke verlor gestern jeden dritten ihrer Wähler und die AfD, die gewann keine 9 dazu, sondern verlor einige. Warum entziehen Ostdeutsche den Parteien, die für sie Partei ergreifen, das Vertrauen?
Na, ich glaube, es sind ganz, ganz unterschiedliche Erklärungsansätze, die man hier sehen kann. Bei der Linkspartei ist das natürlich wirklich ein bitteres, ganz, ganz bitteres Ergebnis, sowohl in dem, was sich dann zum Schluss in den Prozentzahlen zeigt, als auch zum Beispiel bei den Kernkompetenzen. Wenn die Linkspartei bei dem Thema soziale Sicherheit oder soziale Gerechtigkeit in der Kompetenzzuschreibung völlig abstürzt, da muss irgendwas passiert sein. Sarah Wagenknecht hat sich ja gestern Abend nochmal dazu geäußert, die jetzt in Anführungszeichen nur Bundestagsabgeordnete ist, hat das auf einen Kurs der Linken sozusagen die Schuld drauf geschoben, der sich zu sehr mit so Lifestyle-Themen, Gendersprache, Klimaschutz und so weiter auseinandersetzen würde. Ich glaube aber, dass sie damit nicht ganz recht hat. Ich glaube, dass der Linkspartei gerade auch im Osten im Vergleich zu den starken 2000er Jahren viele Faktoren weggebrochen sind. Zum einen hat sie nicht mehr dieses Themenumfeld mit den Hartz-IV-Leistungen, auch mit einem gewissen Privatisierungsdiskurs, den man verfolgt hat. Und ich glaube auch, dass sie dieses Kümmerer-Image aus verschiedenen strukturellen Gründen nicht mehr bedienen kann. Sie hat jetzt auch ein paar Mal mitregiert und konnte dann natürlich auch die Landespolitik zum Beispiel in Brandenburg natürlich nicht aus den Angeln heben. Und bei der AfD muss man sagen, würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dort zu unterscheiden, das, was die Partei selber von sich behauptet. Und das, was die Partei dann auch zum Beispiel programmatisch einlöst. Wenn man sich jetzt das Bundestagswahlprogramm der AfD anschaut, wird ganz, ganz deutlich, dass da nicht ein einziges Mal das Wort Ostdeutschland überhaupt nur vorkommt. Auch das Wort Ostdeutsch kommt nicht vor, das Wort Lausitz kommt auch nicht vor. Das sind Themen, die die AfD versucht zu bespielen, aber sie macht keine programmatischen Angebote. Und ich finde, man sieht es auch ganz deutlich noch beim Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, der immer wieder auf seine Biografie verweist, als ostdeutscher Handwerksmeister, Malermeister aus der Niederlausitz, der ja ist. Aber da kommt sozusagen nach diesen biografischen Merkmalen, da kommen keine Konzepte hinterher, wie er sich denn vorstellt, wie modernes Leben in den neuen Ländern, Fachkräftemangel, der sich abzeichnet, Mobilität, auch Lohnhöhe, betriebliche Mitbestimmung, also wirklich auch so ein paar harte Kernthemen, wie die ausgestaltet werden können, da bleibt die AfD wirklich völlig blass.
Herr Begrich, Sie sind zuständig für die Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander, einem Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt. Unter diesem Dach haben sich zahlreiche Vereine und Privatpersonen organisiert. Sie leisten Bildungs- und Beratungsarbeit. Wo wir jetzt so ein bisschen bei der Landeskunde sehen, Sie haben es ja schon eben angerissen mit dem historischen Exkurs. Erzählen Sie doch mal bitte ganz kurz, was Sie da machen und wie steht es überhaupt in Ihrem Land um Demokratie und Weltoffenheit?
Also der Verein, bei dem ich arbeite, der wurde gegründet nach dem Wahlerfolg der DVU damals im Landtag von Sachsen-Anhalt mit dem Ziel, die Zivilgesellschaft in den ländlich- und kleinstädtischen Regionen Sachsen-Anhalts zu stärken und dort gezielt Strukturen der Soziokultur, der Jugendarbeit, des demokratischen Engagements zu unterstützen. Und seitdem arbeiten wir dort beispielsweise in Schulprojekten, beispielsweise in der Beratung von Kommunalpolitik, beispielsweise in der Aus- und Fortbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Das ist eine Arbeit, die auf den ersten Blick vielleicht etwas unspektakulär wirkt, die aber nicht ganz unwichtig ist, wenn es um die Frage der Wehrhaftigkeit, auch der Auseinandersetzungsbereitschaft der Demokratie mit Politik und Deutungsangeboten der extremen Rechten geht.
Ganz konkret, ist Sachsen-Anhalt ein demokratisches und weltoffenes Land? Das ist eine Frage an Sie, aber auch an die ganze Runde.
Also Sachsen-Anhalt ist selbstverständlich ein demokratisches Land. Es hat seit 1990 eine demokratische Regierung und die Demokratie ist in diesem Land von den Menschen ertrotzt worden, die 1989 auf die Straße gegangen sind. Und die Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt liegt diesem Land auf der Grundlage seiner Geschichte. Man könnte mal zuspitzen und sagen, es gibt kaum etwas in den letzten 800 Jahren, was sich auf dem Boden des heutigen Deutschland abgespielt hat, was nicht auch in Sachsen-Anhalt stattgefunden hätte. Martin Luther, Otto der Große, Friedrich Nietzsche. Ich könnte das endlos fortsetzen. Das Interessante ist, dass viele Menschen das nicht wissen oder das nicht mit Sachsen-Anhalt assoziieren, sondern das nach Sachsen zuschlagen. Das ist mir auch in den letzten Wochen so gegangen, dass mich Leute angerufen haben, gesagt haben, Herr Begrich, Magdeburg, warten Sie, das liegt doch irgendwo zwischen Meißen und Riesa. Und das ist, ne, also das ist ja auch sozusagen so ein Zeichen für die Frage, was ich schon angedeutet habe.
Also die Bekanntheit von Sachsen-Anhalt liegt weit hinter der seiner Nachbarländer Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen.
Und es liegt hinter seiner historischen und zeitgeschichtlichen Bedeutung, weit hinter seiner historischen und zeitgeschichtlichen Bedeutung bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das muss man einfach deutlich so sagen.
Herr Vorländer, das hat was. Ganz, vielleicht an Sie mal die Frage, wie kommt das und wie kommt das unter den Einwohnern von Sachsen-Anhalt an?
Ja, ich glaube, man muss hier auch noch einen anderen Gesichtspunkt noch viel stärker machen. Ich glaube, das ist der Traditionsabbruch, der mit den Diktaturen, nationalsozialistisch und dann eben auch mit der SED-Diktatur zusammenhing. Und da sind viele Traditionen abgebrochen. Es ging ja jetzt eigentlich nach 90 darum, ein neues Selbstverständnis in allen Teilländern Ostdeutschlands wieder zu etablieren. Und deshalb ist die Frage der Identität und der kulturellen Selbstverständigung so außerordentlich wichtig. Und am Anfang war es sozusagen der Aufbruch, war es auch der große ökonomische Umbau, der hat die Menschen beschäftigt. Aber nach etwa 20, 25 Jahren, wir haben das in Sachsen ja schon etwas länger gesehen, auch auf den Straßen, ging es auf einmal um etwas anderes. Es ging um das Verständnis der Ostdeutschen, der Sachsen, der Sächsin oder der Anhalter von sich selbst. Und sie merkten auf einmal, dass da eine Leerstelle war. Und dann kam die Revolte gegen den Westen, gegen die westlich dominierten Medien. Nach wie vor ist das ein wichtiges Thema. Es spielt hier auch gestern bei der Betrachtung der Wahlergebnisse eine Rolle. Herr Haseloff hat das ja auch nochmal sehr deutlich gemacht. Das heißt, da kommt auf einmal ein Verlustbewusstsein. Und ich würde auch im Unterschied zu Frau Lindner sagen, es kommt gar nicht so sehr auf Programme an oder auf Kompetenzen. Es kommt sozusagen auf Versprechungen an und kulturelle Identitätsangebote. Und das ist in den letzten Jahren viel, viel stärker geworden. Und es ist eben auch in Abgrenzung zu anderen, also zu den Wessis, wieder ein Thema geworden. Das Opfernarrativ ist viel stärker geworden. Und dann gibt es sozusagen einen Wettbewerb. Und das war früher bei der Linken beheimatet, die sozusagen auch Heimat gab, für die sich abgehängt oder dominiert oder hegemoniert gefühlt haben. Und dann hat die Linke hat sozusagen den Zugriff auf diese Klientel verloren, aus verschiedenen Gründen. Und das ist dann das Geschäftsmodell der AfD geworden, die sich das gegriffen hat. Und es ist vorhin ja auch schon für Sachsen-Anhalt, aber auch für andere Länder, auch Sachsen könnte ich sagen, es gab immer schon eine rechte und rechtsextreme Szene. In Sachsen hatten wir die NPD, die war zweimal im Landtag, hatte 10%, und es gab darüber hinaus weite rechte Splittergruppierungen. Wir hatten immer 15 bis maximal, manchmal sogar fast 20%, die rechts waren. Und das ist sozusagen eine Melange aus Abgehängten, durch soziale Transformation, Verunsicherten und solchen, die wirklich rechtsextreme Gesinnung haben. Und man muss auch deutlich sagen, es gibt natürlich schon in Ostdeutschland, in allen Ländern und in Sachsen im Süden und in Thüringen und in Sachsen-Anhalt ganz bestimmte Einstellungsmuster, die unterscheiden sich nach wie vor von Westdeutschen, was Fremdenfeindlichkeit angeht, was die Dimension Migration angeht, was die Zufriedenheit mit Demokratie angeht. Ich könnte viele andere Punkte nennen. Das heißt, wir haben es sozusagen immer noch mit einer speziellen kulturellen und politischen Situation zu tun, die noch gar nicht sozusagen ausgearbeitet ist und die sich sozusagen zwischen den Parteien auch ganz unterschiedlich darstellen. Und das ist Teil sozusagen des Problems Ostdeutschlands. Und in Sachsen-Anhalt haben wir es eben auch. Ich meine, im Süden, im Mansfelder Land und vielen anderen, war die AfD eben ja so stark und hatte die ganzen Direktmandate bei der letzten Wahl gewonnen. Das hat Haseloff jetzt mit seiner sehr geschickten Politik ja bis auf Zeit alles wieder zurückgewonnen. Das ist eine enorme Leistung.
Die CDU hat jedes Direktmandat bekommen. Ausnahmslos jedes.
Fast jedes. Eins fehlt.
Eins fehlt.
Eins nicht. Also unten bei Zeitz, also ganz im Süden, das hat die AfD noch. Aber ansonsten hat die CDU fast alles wieder zurückgeholt. Und das ist eine großartige Leistung. Wir haben vorhin sehr lobend über Haseloff gesprochen. Das ist auch richtig. Aber er hat sozusagen Coattails entwickelt, also auf den Schoßröcken seiner Mobilisierungskraft haben auch die Direktkandidaten der CDU erstaunlich gut abgeschnitten. Also das muss man auch nochmal wirklich würdigen, haben der AfD wirklich die Wahlkreise aus der Hand genommen. Aber es gibt sozusagen nach wie vor bei über 20% in Sachsen-Anhalt, bei fast 25% liegen die Umfragen in Sachsen, es gibt eben ein Viertel des Elektorates, die ticken anders und lassen sich eben von den Modernisierungsversprechen auch, ob sie grün sind oder ob sie CDU sind oder SPD, lassen sie sich so ohne weiteres nicht überzeugen und sind sozusagen eher rückwärtsorientiert, traditionsorientiert und bestehen aus Verlustängsten, obwohl das können wir an Umfragen zeigen, keine ökonomischen Verlustängste sind, weniger, sondern es sind kulturelle. Nun, also es geht ja nicht darum, dass es ihnen schlecht geht. Die sagen, es geht mir ökonomisch gut. Aber die allgemeine Situation wird als gefährlich und verlustbringend dargestellt und man fühlt sich eben gegenüber Westdeutschen als Bürger zweiter Klasse.
Nun haben wir eben schon gehört, dass die Sachsen-Anhaltiner ein sprunghaft wählendes Wahlvolk sind und dass sich das bei vielen Parteien immer wieder angenehm oder unangenehm bemerkbar gemacht hat. Also ist die AfD in ihrer gegenwärtigen Stärke, ist das jetzt sozusagen in Stein gemeißelt oder kann man davon ausgehen, dass vielleicht bei der nächsten Wahl das wieder alles ganz anders ist? Wie gefestigt ist die Kernwählerschaft der Alternative für Deutschland?
Also ich würde sagen, da die ist tatsächlich schon
stabil.
Erstmal Herr Bergrich vielleicht.
Ich würde sagen, die ist relativ stabil. Wählerschaft ist ja sehr heterogen zusammengesetzt. Die AfD zieht in Sachsen-Anhalt Wählerinnen und Wähler aus dem sehr heterogenen und breiten Spektrum derer, die sonst nicht zur Wahl gehen, die sich gar nicht selbst in einem politischen Koordinatensystem verorten, selber gar nicht als politisch in irgendeinem Sinne beschreiben und trotzdem eine sekundäre Zustimmungsbereitschaft zu den Programmangeboten der AfD offenkundig aufweisen. Und da ist man auch jeden Radikalisierungsschritt der Parteien seit 2014 mitgegangen. Und das waren ja erhebliche. Der Landesverband der AfD Sachsen-Anhalt, der gehörte ja zu den drei Landesverbänden, die so eine Art Nukleus des Rechtsrucks, des innerparteilichen Rechtsrucks dargestellt haben. Und insofern gibt es hier schon eine gewisse Kontinuität, von der ich sagen würde, die verlässt uns nicht alsbald wieder. Ich habe ja gesprochen von der hohen Volatilität und ich habe auch gesprochen von der politischen Diskontinuität. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die AfD auch mit Bezug auf die strategische Kommunikation, die sie versucht zu führen, in der Lage ist, diejenigen anzusprechen und an sich zu binden, die Herr Vorländer gerade beschrieben hat. Also dieses Milieu, was er gerade beschrieben hat. Und dieses Milieu, was man nochmal generationell differenzieren müsste in den Generationenkohorten, das ist im Osten stabil und meine These wäre, es reproduziert sich auch. Also die Hoffnung zu sagen, das sei sozusagen ein Phänomen, was sich herauswächst aus den Generationenkohorten. Diese Auffassung teile ich jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.
Frau Lindner, wir beobachten ja auch, dass sich die AfD in Sachsen-Anhalt ein Stück weit radikalisiert hat. Sie wird bezeichnet als sozusagen ein Bruder oder eine Schwester im Geiste des Flügels, der ja offiziell aufgelöst ist, aber irgendwie informell weiter zu bestehen scheint. Was besagt das denn, wenn eine Partei stabil bleibt, so wie die AfD jetzt, und sich nach Richtung rechts radikalisiert und dann eine stabile Wählerschaft hat, wie Herr Begrich gerade sagte?
Naja, ich glaube, dass es unterschiedliche Erklärungsansätze dafür gibt. Ein Erklärungsansatz kann natürlich sein, dass es der Partei relativ gut gelingt, sich selbst und auch die Anhänger gegen Kritik zu immunisieren. Also das heißt, dass man auch die Auseinandersetzung mit eigenen Problemlagen auch ein Stück weit verweigert und dann immer wieder darauf hinweist, dass das ja quasi nur böse Medienberichte seien, dass die anderen schuld seien, dass es ja auch in anderen Parteien dann auch innerparteilichen Streit gibt. Also ich habe da das Gefühl, dass man auch Anhängerinnen und Anhängern dann so gewisse Narrative beziehungsweise so Formel dann auch bereitstellen kann, mit denen dann diese Konflikte überbrückt werden können. Ich glaube, wenn man sich jetzt dieses Programm anschaut, was die AfD sich, ich rede schon wieder über Programme, Herr Vorländer, aber so ist es, ich finde es tatsächlich interessanter auch reinzuschauen, weil es ja dann doch so ein Indikator ist für Gedankenwelten, die sich dort abbilden, ist mir ein Punkt wirklich sehr deutlich aufgefallen, dass man sich jetzt auch noch nicht mal mehr scheut, dass dort Viktor Orban, der ungarische Präsident, dort als Vorbild genannt wird, unter anderem auch in der Kulturpolitik. Und das zeigt ja ganz deutlich auf, dass man diesen autoritären, illiberalen Staat vor Augen hat. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses ganze Programm. Und offensichtlich ist es was entweder gewünscht wird oder schlicht und ergreifend in Kauf genommen wird. Das, was ich so in meinen Gesprächen jetzt im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt mitbekommen habe, das war so ein bisschen beides, dass zum einen gesagt wurde, ja, ich sehe schon, dass es dort rechtsextreme Tendenzen gibt, aber es würde mich jetzt nicht abhalten davon, die AfD zu wählen, weil sie Problemlagen anspricht, die sonst keine andere Partei anspricht, oder es wird schlicht und ergreifend negiert. Und wenn man dann auch noch mal so auf Milieufragen schaut, finde ich, fließt das an einigen Stellen wirklich so zusammen, wie zum Beispiel letztes Wochenende in Merseburg. Dort gab es einen Wahlkampfauftritt unter anderem von Björn Höcke. Und es war wie ein Klassentreffen der rechten und rechtsextremen Szene, was sich dort in Merseburg abgespielt hat. Denn mitten im Publikum stand wirklich in ganz gemütlicher Pose Götz Kubitschek, der neurechte Verleger aus Schnellroda, dessen Institut für Staatspolitik ja auch mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in trautem Gespräch, also wirklich Schulter an Schulter mit dem Herrn Reichert, der Landeschef in Sachsen-Anhalt ist. Sven Liebig war dort, Rechtsextremist aus Halle, ganz bekannt in Sachsen-Anhalt, verurteilt wegen Volksverhetzung. Und auch Arthur Oesterle, ein Aktivist, der im Zuge dieser Pro-Chemnitz-Demonstration 2018 in Erscheinung getreten ist. Also man sieht dort alles zusammenfließen und dort gibt es auch keine Abgrenzungserscheinungen, dass man das Gefühl hat, diese Menschen sind dort nicht erwünscht. Nein, sie sind dort erwünscht und sie werden tatsächlich dort auch eingebunden. Und ich glaube, es gibt noch einen interessanten Punkt, auf den man schauen könnte, dass man ein bisschen, wenn man sich jetzt fragt, was heißen diese 22% für Sachsen-Anhalt, kann man sagen, für oder beziehungsweise diese etwas über 20%, parlamentarisch spielt es kaum eine Rolle, weil sie an der Machtverteilung nicht beteiligt sein werden und auch dadurch, dass sie unter 25% bleiben, auch weniger parlamentarische Rechte haben, die sie zur Obstruktion, zur Behinderung nutzen können. Aber es gibt ja auch noch eine gesellschaftspolitische Debatte, die halt zeigt, dass diese Ansichten verfestigt sind, was natürlich eine Schwierigkeit ist für alle, die sich gegen Rassismus organisieren, aber natürlich auch zum Beispiel für Migrantinnen und Migranten, die in diesem Bundesland leben.
Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, Herr Vorländer, diese Anschlussfähigkeit nach extrem rechts und gleichzeitig eine Anschlussfähigkeit hin zur Mitte? Bedroht das unser demokratisches Gefüge oder zumindest das in Sachsen-Anhalt?
Ja, dann beobachten wir ja schon seit längerem, dass sozusagen all diese Bewegungen versuchen, einen großen Bogen zu schlagen und sowohl die rechtsextremistische Szene All das, was auch von der NPD übrig geblieben ist, über die Kampfsportverbünde, die Hooligans bis hin zu den alten Kameradschaften, alles einzugemeinden. Und da gibt es eben die Großintellektuellen wie Kubitschek und andere, die die Konzepte machen, aber auch eben die führenden Politiker coachen. Das kann man ja immer wieder sehen, dass sie bei Demonstrationen auf der Straße zusammen sind. Und der Höcke ist ja immer auch von Kubitschek sozusagen als Mastermind gecoacht worden. Es war ja ganz offensichtlich, also wenn man Demonstrationen beobachtet, dann sieht man das. Und das ist natürlich die Straße und die sozialen Medien und dann eben der Kampf sozusagen verlängert in die Parlamente hinein. Das ist eine Bedrohung, und nicht umsonst hat der Verfassungsschutz jetzt sehr spät erkannt, welches Potenzial der Bedrohung dort liegt. Aber die Demokratie ist natürlich auch wehrhaft, und wir sehen auch jetzt gerade in Sachsen-Anhalt, und ich finde, das ist ja schon ein sehr, sehr positives Zeichen, dass man dann, wenn es zum Schwur kommt, bei Wahlen eben doch demokratische Kräfte wählt, die sich deutlich davon distanzieren, und die Brandmauer steht. Also es gibt diesen Cordon sanitaire nach wie vor, und auch die Rechten versuchen natürlich, solche Krisen erscheinen. Das war bei der Migrationskrise so. Also die 24,6% in Sachsen-Anhalt waren damals ja auch das Ergebnis sozusagen der Mobilisierung in der Folge der Migrationskrise. Das haben wir in anderen ostdeutschen Ländern auch so gehabt. Und jetzt glaubte ja die AfD, dass sie die Corona-Krise ausschlachten kann. Und das hat sie eben nicht so erfolgreich zu tun vermocht, wie einige von ihnen hofften und die anderen befürchteten. Und das ist sozusagen das positive Zeichen, dass die CDU ja 16,3% mehr hat als die AfD. Das ist wirklich auch ein Sieg der Demokratie, das muss man schon sagen. Und dass die Wählerinnen und Wähler das auch so verstanden haben und dann bewusst so gewählt haben, ist, finde ich, ein Zeichen der Hoffnung und zeigt, dass die Demokratie zwar vom Rechts her angefochten, auch bestritten wird, auch offen bekämpft wird und auch zum Teil nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Taten. Aber dass die Bürgerinnen und Bürger das erkannt haben und sich mit einem solchen Wahlverhalten dagegen auch wehren.
Sachsen-Anhalt hat gewählt. Was bedeutet das Ergebnis? Unser Thema hier im SWR2-Forum mit Professor Dr. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der TU Dresden, mit David Begrich, dem Rechtsextremismus-Experten vom Verein Miteinander, Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt, und mit Nadine Lindner, Korrespondentin des Deutschlandradios. Und jetzt ist es vielleicht doch mal an der Zeit, über den eigentlichen Wahlgewinner zu reden. Ja, die CDU hat gewonnen, aber gewonnen hat vor allem die Person Haselhoff, nicht so sehr die Partei. So wie Kretschmann in Sachsen, so wie Ramelow in Thüringen oder so wie Kretschmann in Baden-Württemberg oder Dreyer in Rheinland-Pfalz. Die Partei, das Parteiprogramm, das mag alles sehr nützlich sein. Entscheidend aber ist der Mann, die Frau an der Spitze. Was wäre eigentlich gewesen, wenn die CDU in Sachsen-Anhalt Haselhoff nicht gehabt hätte? Er ist 67, er war reif für die Rente, er wollte vielleicht sogar auch in Rente gehen. Was wäre, wenn er gegangen wäre? Wer möchte?
Es wäre nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist.
Herr Vorländer.
Ja, ich glaube, was wir überhaupt sehen, ist die starke Personalisierung der Politik. Nun war das eigentlich schon immer so. Aber es gibt deutliche Unterschiede. Und zwar dort, wo es einen flüchtigen Wählermarkt gibt. Und das ist im Osten noch viel stärker als im Westen. Spielt das Spitzenpersonal, der Kümmerer oder die verstehen wollende, eine enorm große Rolle. Und das ist im Osten noch viel stärker. Man möchte solche starken Führungsfiguren. Insofern dieser schleichende autoritäre Gestus, der sich damit auch verbindet, auch das Wollen eigentlich von Führung drückt sich darin aus. Denken wir auch nur an Biedenkopf oder Stolpe. Das waren solche starken Figuren, das waren auch Vaterfiguren. Und Haselhoff hat das genau besetzt, dieses Positionsprofil. Und das war ja vorher nicht ganz so stark, aber er wusste, er muss das sozusagen jetzt in Szene setzen. Das hat er gemacht. Und das ist Zeichen sozusagen auch einer Schwäche der Parteien. Das ist in Ostdeutschland viel stärker noch sichtbar als in Westdeutschland. In Westdeutschland gibt es immer noch so Milieubindungen, Anbindungen der Parteien an ganz bestimmte Milieus. Aber generell ist das der Zug der Zeit. Und wenn Sie sich anschauen, ob das nun Mittelosteuropa ist, ob das Babisch ist oder selbst Kurz in Österreich oder Orban oder ob das Macron ist oder ob das in Italien ist, da haben Sie entweder Experten, die Expertokratie wie Draghi jetzt, der sozusagen über den Parteien schwebt, oder wie Macron, der sich seine eigene Bewegung geschaffen hat, weil weder die Gaullisten, die später dann Republikaner hießen, noch eben die Sozialisten oder die Kommunisten noch die starke Bindekraft hatten in den Milieus. Und deshalb ist die Hyperpersonalisierung des gesamten politischen Wettbewerbssystems ein großes Kennzeichen gegenwärtiger Demokratieentwicklung mit allen Vor- und Nachteilen. Ich bin der Auffassung, die Nachteile sind viel größer, weil wir sozusagen immer Gefahr laufen, jemanden mit Macht zu betrauen, der sie dann vielleicht auch ausnutzt und der Demokratie selbst schadet. Das ist in den nicht konsolidierten Demokratien Ostmitteleuropas so. Das ist bei uns nicht so, weil wir genügend Gegengewichte haben. Aber man sieht eben auch in Ungarn oder Polen, dass die eben die Gerichtsbarkeiten anders besetzen oder in ihren Funktionen beschneiden, dass sie die Grundrechte beschneiden. Das heißt, da gibt es weniger Gegengewichte als in den westlichen Demokratien, wo es einigermaßen noch in Balance gehalten wird.
Jetzt bin ich gespannt, Frau Lindner, was Sie dazu sagen, denn Sie haben eben ja noch die Parteiprogramme gelobt. Stehen die über, neben oder unter dem Charisma des Landesvaters?
Naja gut, bei der CDU in Sachsen-Anhalt war es so, dass das Parteiprogramm deutlich hinter Herrn Haseloff zurückgetreten ist. Die CDU hat da so ein paar Punkte markiert, hat auch versucht dort, ich denke auch eine gewisse konservative Markierung vorzunehmen. Aber es war auf jeden Fall seine Person. Und was ich interessant finde, ist eigentlich, wenn man sich jetzt fragt, was das für den Bund heißt, dass man sehen konnte, dass Herr Laschet in diesem Wahlkampf für die Wahlentscheidung eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat, was darauf hindeuten würde, dass es wirklich um Herrn Haseloff ging, den man dort auf Landesebene als Landesvater gewählt hat. Das ZDF hat gestern Abend Zahlen veröffentlicht, die ich wirklich bemerkenswert fand, nachdem 58% auch der CDU-Anhängerinnen und Anhänger gesagt haben, Herr Laschet hat keine Rolle für meine Wahlentscheidung gespielt. Das hält natürlich jetzt die Bundesebene der CDU nicht davon ab, dieses Ergebnis sich ans Revers zu heften, als eigenen Erfolg zu verkaufen, auch diesen Kurs der Abgrenzung nochmal sich bestätigen zu lassen. Aber ich finde es dann doch interessant, wie die Bundesspitze der CDU heute doch durchaus in unterschiedlichen Schattierungen darauf reagiert hat. Es gibt durchaus nachdenkliche Töne, zum Beispiel von Norbert Röttgen, der irgendwie sagt, das ist jetzt zwar ein gutes Zeichen, aber es ist trotzdem jetzt kein Selbstläufer für die CDU, weil man darf auch nicht vergessen, die CDU im Bund, wenn man jetzt auf die Bundestagswahl Ende September schaut, wird in der Situation sein, dass sie eben diese Führungsfigur, das heißt diesen Amtsinhaber oder Amtsinhaberin im Falle von Bundeskanzlerin Merkel, natürlich jetzt nicht mehr hat, sondern jemanden neuen dort etablieren muss. Und da wird man sich dann doch durchaus auch anschauen, wie man Armin Laschet dann als Person jetzt über den Sommer dann auch präsentieren und auch verfestigen kann.
Man kann, glaube ich, Rainer Haseloff nachsagen, eine Kontinuität im Reden und im Handeln. Das ist eine gar nicht so häufige Eigenschaft bei Politikern, die vielfach zum Opportunismus neigen. Stellen Sie fest, dass die Bienen beliebt sind, sind Sie plötzlich auch Bienenfreunde. Solche Beispiele gibt es in der Politik. Da erinnere ich mich an einen Vorfall, der viel Aufsehen erregen hat und das liegt ein wenig zurück, Dezember 2020. Der Innenminister und CDU-Chef Holger Stahlknecht sprach sich in einem Interview, es ging um den Rundfunkbeitrag, eine andere leidige Geschichte, die da festhing im Parlament, dafür aus, die Koalition Kenia aufzulösen und mit einer Minderheitenregierung weiterzumachen. Das hätte dann allerdings geheißen, dass die AfD die CDU hätte tolerieren müssen. Noch am selben Tag oder einen Tag drauf hat Herr Haseloff Herrn Stahlknecht entlassen. So etwas hat man in der Politik ganz, ganz selten gesehen. Diese klare Kante, die der Haseloff damals gezeigt hat, das volle Risiko, wenn man das auch so nennen möchte. Wie ist das angekommen bei Ihren Landsleuten, Herr Bickrich?
Ja, das ist gut angekommen, vor allen Dingen darüber, dass Haseloff sich etwas in der zurückliegenden Legislatur etwas angeeignet hat, was er in der davorgehenden Legislatur noch nicht hatte, nämlich sich in die Sprecherposition für die Ostdeutschen zu begeben. Also er hat in der jetzt zu Ende gegangenen Legislatur immer mal wieder die Gelegenheit als Bundesratspräsident, aber auch bei anderen bundesweiten Kontexten genutzt, um sozusagen sich in die Sprecherrolle der Ostdeutschen zu begeben. Und das ist offenkundig ganz gut angekommen. Und das wird von den Menschen auch gutiert, weil es als authentisch wahrgenommen wird. Aber das hat natürlich auch Ambivalenzen. Also es gab gestern eine Aussage von ihm, die man nochmal genau sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Zitat: Die in Ostdeutschland schwierige Personen darstellen, die kommen alle aus dem Westen. Die in Ostdeutschland schwierige Personen darstellen, kommen alle aus dem Westen. Also sozusagen die Exterritorialisierung von Personen und Problemen, die als Troublemaker gelten. Daran kann man eben ganz gut sehen, dass diese Besetzung der ostdeutschen Identitätspolitik eine hochambivalente Veranstaltung ist, die nicht ohne Risiken ist. Das hat man jetzt auch bei der Linken gesehen, die sich völlig vergriffen hat mit ihrem Wahlslogan: Nehmt den Wessis das Kommando. Das hat nicht gezogen, das hat für Verärgerung gesorgt, das hat polarisiert, hat vielleicht auch Aufmerksamkeit gebracht, aber hat der Linken am Ende des Tages nichts genutzt. Und es hat eben nicht den Aspekt nach vorne gebracht, der hier in Ostdeutschland in der Debatte eine sehr große Rolle spielt, nämlich die Frage der kulturellen Repräsentation der Ostdeutschen und der Frage des ostdeutschen Selbstbewusstseins. Und da hat die Linke einen Defizitdiskurs geführt, während Haseloff es gelungen ist, einen Selbstbestimmungs- und einen Souveränitätsdiskurs nach vorne zu tragen, zu sagen, wir Ostdeutschen haben ein Selbstbewusstsein, das gründet auch auf Lebensleistung, auf biografischen Umbrucherfahrungen und so weiter.
Man fragt sich, hat Haseloff trotz oder wegen Laschet gewonnen? Wir verlagern mal den Fokus auf die Bundespolitik. Anders als Laschet zeigt Haseloff jedenfalls gern mal klare Kante und das auch schnell und entschieden, etwa auch zur Abgrenzung zur AfD oder zur Identitätspolitik und der Sache mit dem Genderstern. Was kann Armin Laschet von Haseloff lernen, Frau Lindner?
Ich glaube, er kann auf jeden Fall das klare Wort lernen. Und ich glaube, was die CDU im Moment auf jeden Fall lernen muss, das ist ihre drei Wurzeln, ihre drei sozusagen Quellen stärker zu betonen und auch auszudifferenzieren und auch erkennbare Angebote zu machen. Also das heißt, die Herkunft aus dem liberalen Milieu, die Herkunft aus einem sozial-christlich geprägten Milieu und natürlich die konservative Wurzel. Und ich hoffe, dass es jetzt sowas geben wird wie eine Art Doppelbewegung innerhalb der CDU. Das heißt, zum einen diese Brandmauer zu verorten, einzuziehen, aber gleichzeitig auch alles bis dahin sozusagen auch programmatisch zu beackern und auch Angebote zu schaffen für konservative Wählerinnen und Wähler und damit aber auch nochmal deutlich zu machen, wo die Unterschiede wirklich liegen, in einem rassistischen, asylfeindlichen Bild, was die AfD ja betreibt, oder in einem, naja, man könnte sagen, auf innere Sicherheit als Kernwert der alten CDU oder der CDU-bezogenen Programm. Und da bin ich mal gespannt. Es kommt ja jetzt im Juni, man könnte auch sagen, endlich dann das Bundestagswahlprogramm der CDU, damit man dann auch sehen kann, wo es hingeht. Ansonsten glaube ich, ist es für Armin Laschet an der Zeit, sich im Osten natürlich auch noch bekannter zu machen. Er hat sich ja jetzt Friedrich Merz noch an die Seite geholt, der ja schon länger auch im Osten unterwegs ist. Und dann auch dort durch die Präsenz, auch durch das Zuhören, dann hoffe ich auch, ein paar Punkte dann auch wirklich programmatisch zu formulieren.
Jetzt könnten alle auf Sachsen-Anhalt blicken, weil das Wahlergebnis ein ungeahntes Spiel der Farben bzw. der möglichen Koalitionen eröffnet. Sie heißen Kenia, Jamaika, Deutschland, nicht mehr dabei, aber zeitweilig auch denkbar, Zimbabwe bzw. Schwarz, Rot, Gelb, Grün. Da lassen sich unter Realbedingungen in einem Bundesland alle möglichen Bündnisse testen, ganz anders als in Thüringen, wo die Verhältnisse keine Mehrheit jenseits der AfD zulassen. So gefragt wird Sachsen-Anhalt jetzt zum Laborversuch für künftige Mehrheitensuche nach der Bundestagswahl, Herr Vorländer.
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja eigentlich schon alle möglichen Farben in der Republik. Von daher denke ich, wird sich Haseloff auch sicherlich für eine stabile Koalition, vielleicht nur aus zwei Parteien, entscheiden. Oder wird die Grünen gegen die FDP austauschen? Aber die FDP hat ja schon gesagt, dass es eigentlich nicht machen will. Also nur die Fortsetzung des bisherigen oder eben, wenn es denn geht, eben mit der SPD zusammen. Also das sind ja alles Konstellationen, mit denen wir im Augenblick ja ohnehin leben. Und auch in der Republik im Norden wie im Südwesten haben wir ganz andere Konstellationen, die aber auch schon zeigen, dass eigentlich wir in solchen Vielparteien- oder Fraktionenparlamenten eigentlich in der Ausgrenzung der AfD sehr unterschiedliche, ja gerade auch in Ostdeutschland sehr unterschiedliche Koalitionen haben. Wir haben ja auch in Sachsen eine CDU-SPD-Grün-Koalition. Also von daher glaube ich nicht, und dann muss man schon sagen, bei allem Respekt, Sachsen-Anhalt ist nicht so groß und so bedeutsam, sozusagen in der Ausstrahlungswirkung, jetzt zwar im Augenblick, weil wir auch drüber sprechen, dass sich daraus auch nichts ableiten lässt für den Bund. Das wird dann ganz neu verhandelt werden. Und deshalb Sachsen-Anhalt ist Sachsen-Anhalt, aber die Bundestagswahl läuft nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Und ich glaube auch, dass im Spätsommer, im September eigentlich kaum noch jemand rückgreift auf die Erfahrung von Sachsen-Anhalt, mit Ausnahme der Tatsache, und da hat Frau Lindner vollkommen recht, dass Herr Laschet lernen kann, wie man in Ostdeutschland argumentieren muss, und um erfolgreich sein zu können. Klare Abgrenzung, aber eben auch ein offenes Ohr für die besonderen Befindlichkeiten Ostdeutschlands.
Herr Biegerich, haben eigentlich die Dinge im Bund, in Deutschland insgesamt irgendwie hineingestrahlt nach Sachsen-Anhalt, oder war das eine rein sachsen-anhaltinische Angelegenheit, die Landtagswahl?
Ja, ich glaube, das hat sich nochmal gedreht. Also natürlich spielte die Corona-Krise eine wichtige Rolle, aber dann spielte die Hauptrolle die Frage, wird die Auseinandersetzung mit der AfD geführt? Und da hat die CDU eine wirklich hervorragende Kommunikationsstrategie hingelegt, das muss man einfach so sagen.
Jetzt haben wir nicht geredet in dieser Sendung, und dafür entschuldige ich mich ganz in aller Form, über die FDP und über die SPD, die sicherlich auch noch das ein oder andere Wort verdienten. Aber da Sie jetzt das Schlusswort haben, Frau Lindner, ganz kurz, zu diesen beiden Parteien noch was zu sagen?
Tja, also zur SPD ist es natürlich wirklich bitter. Ich finde das natürlich auch, das ist ja bezeichnend, dass diese ein starke Volkspartei, die ja auch in Sachsen-Anhalt ja auch lange regiert hat und auch das Land mitgeprägt hat, dort einfach gar keine Rolle mehr spielt. Alle Versuche, das jetzt irgendwie umzudeuten von der Parteispitze, halte ich wirklich für völlig vergebens. Und das Problem ist halt auch, dass es ja nicht nur in Sachsen-Anhalt so eine Schwäche ist, sondern wenn man nach Sachsen guckt, hat die SPD dort teilweise nur 7% dann auch auf dem Zähler. Und ich glaube, die Partei muss sich wirklich ganz deutlich fragen, wo sie eigentlich hin will. Und die FDP, denke ich, konnte es mit diesem konstruktiven Kurs der Kritik, vor allem an den Corona-Maßnahmen, auch mit ihrer Zuschreibung in der Wirtschaftspolitik, denke ich, einfach als Alternative sowohl zur CDU als auch zur AfD zu einem gewissen Erfolg verhelfen. Ich bin mal gespannt. Ich würde tatsächlich diese Deutschlandkoalition da in Sachsen-Anhalt noch nicht ganz abschreiben, aber man muss jetzt natürlich abwarten, was die Sondierungen bringen.
Sachsen-Anhalt hat gewählt. Was bedeutet das Ergebnis, war das Thema dieses SWR2-Forums. Es diskutierten Nadine Lindner, Korrespondentin des Deutschlandradios, David Biegerich vom Verein Miteinander, Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt, und Professor Dr. Hans Vorländer, er ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Die Moderation hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank fürs Mitmachen und allen Zuhörenden danke fürs Zuhören.